Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in einer neuen Folge aus die Pflegetipps Palliative Care in einer Zusammenarbeit von Osthessen News, der Deutschen Palliativstiftung und S3 in Fulda. Heute Kapitel 31, Umgang mit Trauer. Gelesen vom Autor des Werkes, Dr. Thomas Sitte.
Kapitel 31, Umgang mit Trauer. Die Diagnose einer lebensbedrohenden Erkrankung ist für den Betroffenen und für seine Angehörigen immer eine schockierende, trauerauslösende Nachricht. Das ganze Lebensgefüge des Erkrankten und der ihm nahestehenden Menschen gerät oft völlig aus dem Gleichgewicht. Zwischen Erkrankung und Palliativbetreuung des Betroffenen liegt eine lange Zeit des Hoffens und Bangens, therapeutischer Erfolge und Rückschläge im Kampf gegen die Krankheit. Wie der Erkrankte und seine Angehörigen mit diesen Herausforderungen umgehen, hängt von der jeweiligen Lebenssituation ab, den Beziehungen untereinander, der eigenen Lebensgeschichte und natürlich der Persönlichkeit. Große Verantwortung für trauerauslösende Erfahrungen tragen auch die Ärzte, Pflegepersonen, Therapeuten, Krankenkassen und so weiter, die in die Versorgung des Erkrankten eingebunden sind. Eine Trauer, die oft in ihren psychosomatischen Auswirkungen nicht wahrgenommen wird, ist die Trauer vor allen Dingen auch pflegender Angehöriger über Einschränkungen, Belastungen und Verluste, meist in allen Lebensbereichen. Eine der speziellen Aufgaben palliativer Betreuung ist es, nach dem seelischen Befinden des Schwerstkranken und seiner Angehörigen zu fragen, sie in ihrer Trauer wahrzunehmen und zu begleiten. Trauer braucht Raum, Würdigung und Ausdruck. Tränen, Ängste, Wut, Schuldgefühle, alles darf sein. Jeder trauert auf seine Weise. Der Umgang mit Trauer bedeutet auch, sie mit auszuhalten. Dies geschieht vor allem durch Zuhören, Mitgehen und behutsames Nachfragen. Wenn der Betroffene sich ernst genommen fühlt, wenn er sich, so wie er ist, angenommen weiß und da abgeholt wird, wo er gerade steht, kann er seine Trauer zulassen und äußern. Dazu sind Gesprächsangebote auch unter vier Augen und ohne Zeitdruck notwendig. Begleitende Hilfe durch unsere Vernetzung mit dem ambulanten Hospizdienst oder dem Kontakt zu einem Seelsorger können wir jederzeit anbieten, wenn es gewünscht wird. Nach dem Tod findet auf Wunsch der Angehörigen ein abschließendes Gespräch statt, in dem der Trauer noch einmal Raum gegeben wird. Und jetzt kommen im Grüngedruckten wieder Anmerkung 7, Umgang mit Sterbenden und Trauer aus islamischer Sicht. Es gilt als selbstverständliche Pflicht und als gutes Werk, einen Sterbenden in den letzten Tagen und Stunden nicht alleine zu lassen. Dabei erinnern ihn Verwandte und Freunde an Gutes. An Gutes, das Gott ihn erleben ließ und dass er nun zu ihm zurückkehren wird. Die Anwesenden bitten Gott auch um Gnade und Vergebung für alle Verfehlungen, in die der Sterbende verstrickt war, in der Gewissheit, dass solch eine Fürbitte große Bedeutung hat. Sie sollen ihm auch vertrauensvoll die Hoffnung auf Gottes Erbarmen ins Bewusstsein rufen, wie der Prophet es empfohlen hat. Selbstverständlich versuchen sie auch, die Not des Sterbens, vor allen Dingen den Durst zu lindern. Sie bitten ihn um gegenseitige Vergebung und versuchen seine Schulden materiell wie auch immateriell sowie seine Ansprüche vor dem Tod zu erledigen. Der Sterbende soll dann auf die rechte Körperseite gelegt und sein Gesicht in Richtung Mekka, für Deutschland ist das Richtung Südosten, gewandt werden. Ist dies nicht mehr möglich, so kann er auf den Rücken gelegt werden mit Blickrichtung nach Mekka. Diese Ausrichtung des Sterbenden entspricht der Ausrichtung bei den täglichen Gebeten und bei der Wallfahrt und es ist auch die Lage, die der Tote in seinem Grab einnehmen wird. Ferner wird von den Anwesenden oder durch einen Rekorder oder MP3-Player leise die Sure Yasin 36 des Koran rezitiert. Bei Fremden, Schwerstkranken, soll das Pflegeteam der nächsten Moschee oder der islamischen Gemeinde den Tod mitteilen. Der Imam wird sich um ihn kümmern.
Ja, Thomas, vielen Dank für Lesung von Kapitel 31. Wir haben ja quasi, oder wenn ich das so verstehe, zwei Arten von Trauer. Einmal die Trauer vor dem Tod und dann die Trauer nach dem Tod. Mhm. Wie kann ich denn die Trauer vor dem Tod verstehen?
Na, Trauer hat im weitesten Sinne immer irgendwie mit Loslassen, mit Verlust zu tun, mit endgültigem Abschied und mit endgültigem Abschied. Und natürlich, wenn man krank ist, eine Diagnose bekommt, einen Unfall hat, der einen aus dem Leben reißen wird und wo man weiß, man wird nicht mehr gesund, dann, ja, dann hat man Verlust und trauert. Trauergefühle kennen wir ja auch, wenn wir, weiß ich, eine Katze verlieren oder ein Kuscheltier verliert, also ein nicht lebendes Kuscheltier verliert, oder die Trauer um den verlorenen Kreuzer. Es gibt, glaube ich mal, es gibt so ein Märchen, wo eine arme Frau ein kleines Geldstück verliert und trauert dann danach. Also trauern kann man aus ganz vielen verschiedenen Gründen, nicht nur, weil jemand gestorben ist.
Gut, jetzt kann man ja auch interpretieren, aber das habe ich von vielen gehört, die über eine längere Sterbephase kranke Menschen bis zum Tod begleitet haben. Die haben gesagt, das war ganz hervorragend. Wir haben gemeinsam getrauert. Wir haben, ist nicht so, wir haben plötzlich einen Tod, wo man nachher da steht und man ganz alleine trauert. Wir haben gesagt, durch die Palliativversorgung, durch die längere Phase des Abschiedsnehmens, war die Trauer im Nachgang gar nicht mehr so schlimm.
Richtig.
Unterstützt die palliative Bewegung, die Palliativversorgung, diese Art der Trauer aktiv?
Definitiv. Und ich glaube auch, das wird viel zu wenig thematisiert. Trauer braucht Zeit und Raum. Einfach auch nur Dasein aushalten, auch reden, aber viel mehr schweigen. Das ist eine. Das zweite ist, Trauer ist völlig normal. Das gehört zum Leben dazu. Also wenn wir verlieren, gibt es immer irgendeine Form von Trauer, wenn wir etwas verlieren, was uns wichtig ist am allermeisten natürlich. Und die ist nicht gleich pathologisch, die Trauer. Also da muss man jetzt keine Krankheit draus machen, das ist eine. Und wenn ich sage, Trauer braucht Zeit, dann ist es natürlich schon günstig, kann man sich ja denken, dass wir ein wenig Zeit haben für die Trauer. Und wenn der Abschied eben sehr schnell geht, wenn jemand plötzlich aus voller Gesundheit aus dem Leben gerissen wird und tot ist, ist ein riesengroßer Schock da. Da hat die Trauervorgang war keinerlei Möglichkeit, vorher Abschied zu nehmen und sich vorzubereiten. Und die das Gefühl der Ohnmacht ist hinterher umso größer. Eine gute Hospizarbeit und Palliativversorgung ermöglicht die Trauer schon vorm Tod. Das ist gut gesagt von dir, ja. Und ja, ergänzend, jetzt stell dir vor, du hast Menschen, die aus relativer Gesundheit sagen, nee, ich will nicht mehr, ich will sterben, ich nehme jetzt das Leben oder ich will getötet werden. Da ist dieser Trauerprozess natürlich radikal beschnitten. Ganz anders als bei einem natürlichen Sterbeverlauf. Und das sind Dinge, die sind ja kaum erforscht, welche Auswirkungen eigentlich der legale Suizid, also Selbsttötung ist immer irgendwas, was schon schwierig ist, aber die meisten Selbsttötungen passieren ja ohne Ankündigung, aber der Trend geht ja zur Beihilfe zur Selbsttötung und zur staatlichen Regelung. Da gibt es keinerlei Forschung dazu, welchen Schaden das dann auch nochmal anrichtet, weil die Trauer hier einen ganz anderen Stellenwert bekommen wird, behaupte ich mal.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also wir hatten es ja schon mal thematisiert, die Medien greifen das ja auf. Und wir wissen ja, Trauer kann sich in Wut äußern, Trauer kann sich in unvorhersehbaren Reaktionen äußern. Und ja, ich habe damals im Fernsehen einen wütenden Trauernden gesehen, zum Beispiel. Ja. Also die These, dass die Palliativversorgung hilft, den Abschied vorzubereiten und die eigentliche Trauerarbeit schon auf Lebzeiten zu verlagern, wo der Sterbende ja noch die unfassbar glücklichen Umstand hat, den Angehörigen auch was mitzugeben und schon bei der Trauerarbeit zu unterstützen. Hier ist nicht so schlimm, das wird, und mach dir keine Sorgen. Hilft ja im Nachgang auch.
Ja, definitiv. Und wenn du jetzt gerade von der Wut sprichst, die Wut, also die Trauer von Angehörigen vorm Tod, drückt sich öfters aus meiner Sicht in Wut aus als nach dem Tod. Also ich kriege schon vorher auch schon mal richtig hier und da Ärger mit Angehörigen, die irgendwie ihre negativen Emotionen auf mich projizieren. Da bin ich einfach der Böse, der Todesengel, ne, der vom Sterben redet und sowas.
Wird sowas im Nachgang korrigiert? Ja. Entschuldigen Sie, Dr. Sitte, ich war so in Trauer, ich war so... Gehört das heute zum guten Ton noch dazu?
Nein, es gehört nicht zum guten Ton, aber es gehört zu einer guten medizinischen Begleitung, dass ich da nochmal Nachgespräche, Nachsorge mache. Und da klärt sich sowas eigentlich quasi immer. Ich habe das schon gehabt nach Jahren auch, wo ich dann 2, 3 Jahre später nochmal ein Nachgespräch geführt habe. Und dann hat sich's wirklich gut geklärt und die sind auseinandergegangen und waren wieder gut miteinander versöhnt.
Bietet die Deutsche Palliativstiftung auch entsprechend Hilfe bei der Trauerarbeit an?
Also nicht konkret. Wir haben einiges an Büchern auch oder viele von uns haben irgendwo mitgeschrieben und arbeiten auch eben ja ganz in der Praxis, die dann eben von seinen Stiftungsräten, Trauerarbeit, Fortbildung für Trauerbegleiter anbieten. Aber als Stiftung machen wir es direkt nicht.
Gut, aber ihr habt die entsprechende Erfahrung, du als Arzt hast die entsprechende Erfahrung und ich habe so verstanden, ihr habt ein entsprechendes Netzwerk, wenn sich ein dauernder Hilfesuchend an euch wendet.
Also wer uns anruft, hier werden sie geholfen, wir kümmern uns wirklich um alles dann und vermitteln eigentlich für alle Fragen eine Hilfe, kann man sagen.
Ja, vielen Dank, Thomas, für dieses Kapitel 31 über die Trauer. Beim nächsten Podcast sprechen wir über die Vorsorgevollmacht für Gesundheitsfragen. Wir haben ja aktuell hier im S3 in Fulda nahezu im 2-Wochen-Rhythmus gut besuchte Veranstaltungen, in denen du interessierten Teilnehmern kostenfrei, ich habe gestern gesehen, das hat 2,5 Stunden gedauert, die Informationen über eine gute Vorsorgevollmacht näher bringst. Ich bin gespannt, was du uns in der nächsten Woche dazu sagen wirst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.